Moin und herzlich willkommen. Der Sylter Baby-Podcast ist ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Sylt und widmet sich den vielen Fragen, Entscheidungen und Erlebnissen, die in den ersten Monaten bei Eltern immer wieder aufkommen können. Wir teilen viele Erfahrungen, geben den ein oder anderen Tipp, natürlich nicht nur für Sylter Familien. Wir treffen uns heute hier zur ersten Folge und wir, das sind Rena Ratje und ich, Pia Menning. Und da es ja heute unsere allererste Folge ist, würde ich dich bitten, Rena, dass du dich doch zu Beginn mal ganz kurz vorstellst mit 2, 3 Sätzen.
Ja, also ich bin Rena, ich bin Fachkinderkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin. Das hört sich jetzt sehr hochgestochen an. Aber im Grunde mache ich diesen Beruf, so wie er jetzt sich kompliziert anhört, gar nicht mehr, sondern viel vereinfachter und arbeite in der Kinderreha-Klinik und mache nebenbei Still- und Krabbelgruppen und Kinderschwimmkurse.
Super, ja, das Wort Ungetüm, das kann ich auch jetzt tatsächlich nicht wiederholen. Aber bei mir ist hängen geblieben Kinderkrankenschwester und du hast ganz, ganz, ganz viel Erfahrung mit Babys, mit Kindern, ja. Und bist du lange hier auf Sylt?
Ja, ich bin mittlerweile seit 9 Jahren auf Sylt, ja. Und biete die Still- und Krabbelgruppen seit über 6 Jahren, glaube ich, mittlerweile an. Immer mal unter verschiedenen Namen, also weil wir so ein bisschen uns immer den Bedarfen angepasst haben. Ja. Das ist der Grund dafür.
Super. Aber im Prinzip Beratungsbetreuungsangebot für Eltern.
Ne? Genau, Beratungsbetreuungsangebot. Ich sage auch immer Tipps und Tricks, weil wir oft so Sachen haben, dass Eltern irgendwie Fragen haben und sich aus diesen Fragen bei anderen Eltern wieder Fragen ergeben und ich dann einfach unterstützend halt da sein kann und aus meinem Erfahrungsschatz schöpfen kann. Und was ich immer ganz wichtig finde, dass jeder mich auch jederzeit einfach kontaktieren kann. Ich kann natürlich nicht immer permanent antworten, aber wenn es die Zeit erlaubt, dann mache ich das und es kann angefangen vom kleinen Schnupfen bis zu einer Gehirnerschütterung was tun, schon einfach helfen, wenn jemand da ist und sich das anhört. Und natürlich auch alle Fragen zum Thema Stillen. Das ist jetzt so für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt nochmal zu erwähnen, weil viele einfach dastehen und gar nicht wissen, was passiert da eigentlich.
Und genau da wollen wir auch einsteigen heute. Wir wollen uns in dieser Folge speziell mit dem Stillen beschäftigen. Das war dir ganz wichtig, dass du das im Vorgespräch, dass du gesagt hast, lass uns damit anfangen. Das ist irgendwie eins der wichtigsten Themen, die wir haben, die immer wieder aufkommen, die Fragen. Was hat diese Dringlichkeit bei dir hervorgerufen? Sind das einfach die Fragen, die am häufigsten kommen? Oder warum glaubst du, das ist so ein bisschen Kernthema? Was meinst du?
Also es ist nicht so ganz einfach in den Kliniken, dadurch, dass da auch viel Personalmangel ist mittlerweile, die Mütter alle gut rundum zu betreuen, ganz am Anfang, also direkt nach der Geburt. Und da fehlt bei vielen einfach schon der Einstieg, dieses schon ganz am Anfang zu hören, sie kriegen das hin. Da ist dann Druck, das Kind muss trinken und wenn sie entlassen werden, dann muss das klappen. Und das ist für Mütter eigentlich überhaupt kein guter Start. Also eigentlich brauchen die viel mehr Ruhe und Entspannung und es muss einfach heißen, ja, das Kind trinkt. Aber es muss nicht sofort voll gestillt werden, weil der Milcheinschuss auch nicht direkt nach der Geburt stattfindet. Das dauert und da braucht auch ein Kind ein bisschen länger. Und viele Kinder sind einfach von der Geburt noch so geschafft, dass sie es am Anfang noch gar nicht hinbekommen. Ja. Und wenn dann Druck dazu kommt, dann wird es extrem schwierig. Mhm. Und da würde ich halt immer gerne einsteigen. Da würde ich eben schon sagen, ganz früh, schon vor der Geburt eigentlich, macht euch da bitte keinen Druck, sondern geht entspannt daran. Jede Frau kann stillen, das ist so, wenn sie es möchte.
Wenn sie es möchte, genau. Das vielleicht so als kleiner Disclaimer sozusagen vorneweg. Das ist ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist, weil ich das in letzter Zeit auch vermehrt gehört habe von einigen, die halt sagen, ich möchte nicht stillen, aus ganz individuellen Gründen, was auch immer. Ne? Das gibt es auch. Und dass sie das Gefühl haben, dass das teilweise ja schwierig akzeptiert wird oder dass sie da Vorwürfe ihnen entgegengebracht werden von anderen Frauen, von wem auch immer. Also das ist mir nur wichtig, auch wenn wir jetzt hier ganz viel über das Stillen reden und über solche Sachen. Wenn man sich dafür entscheidet, man möchte das nicht, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Ist vollkommen in Ordnung. Und auch die Frauen unterstütze ich total, weil auch da ist eine Schwierigkeit, nämlich das Abstillen zum Beispiel. Mhm. Weil man natürlich, der Milchfluss ist ja da und das stoppt nicht einfach so. Und auch da wäre eben wichtig, dass man auch von Anfang an dann entsprechend handelt, um nicht in diese in diesen Kreislauf zu kommen, dass man dann eine Entzündung bekommt und so weiter. Und natürlich werden auch Kinder ohne Muttermilch groß,
ja,
und auch gesund. So, also da, ich bin auch jetzt keine Stillverfechterin, das muss und mit Druck und so, sondern jeder darf das selber entscheiden. Und ich finde, wir sollten alle auf unser Bauchgefühl hören. Wenn sich das für uns nicht gut anfühlt, dann sollten wir das lassen.
Ja.
Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Das ist total okay.
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt und du hast es gerade so schön gesagt, wir sollen auf unser Bauchgefühl hören. Das finde ich ganz wichtig und ich glaube, das ist was, das wird uns auch nicht nur in dieser Folge, sondern auch in zukünftigen Folgen immer wieder begleiten. Das haben wir schon so ein bisschen festgestellt vorher in unseren Gesprächen. Das ist einfach was uns beiden und was dir sehr wichtig ist, um das zu vermitteln.
Ja, also das ist ein essentieller Punkt, den ich auch immer überall in den Kursen und in Gesprächen immer wieder auch anmerke, weil jede Frau hat eigentlich eine gute Intuition und besonders in Bezug darauf, was ihre Kinder angeht, weiß jede Frau eigentlich am besten, was für die Kinder und für sie und für die Familie gut ist. Mhm. Und wir haben so ein bisschen verlernt, glaube ich, durch so viel Input und durch so viel Meinung von außen, haben wir verlernt, auf uns zu hören und auf unser Bauchgefühl. Und wenn sich das für mich nicht richtig anfühlt, warum muss ich es dann tun? Mhm. Und das sind, glaube ich, so Punkte, die werden sich tatsächlich in dem Podcast häufig wiederholen, weil das eigentlich für alle Situationen gilt. Wenn ich denke, das ist nicht richtig, dann warum muss ich es dann machen? Dann lasse ich es.
Dann sträubt sich auch innerlich irgendwas und dann klappt es sowieso
nicht. Und dann wird es eh nicht klappen. Ne? Ja. Da kann man dann wieder so ein bisschen esoterisch sagen, was man nicht will oder was man will, zieht man an oder zieht man eben nicht an. Und ich glaube, das stimmt einfach. Und das ist ganz häufig, dass Mütter zu mir kommen und sagen, ich wusste von vornherein, dass es nicht gut ist. Und dann denke ich so, ja, ich unterstütze dich dabei, aber wenn du das von vornherein nicht wusstest, warum machst du es dann erst? Mm. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, da wieder stärker zu werden und uns auch besser zu vertreten. Na, es ist so, dass eben alle möglichen Leute alle möglichen Meinungen zu allen möglichen Themen haben und immer das, was man hören will, das findet man vielleicht auch oder eben genau das Gegenteil, dass jemand kommt und sagt so, das und das muss so sein und dann denkt man, das ist richtig und eigentlich ist es gar nicht richtig.
Ja. Das ist doch eigentlich eine schöne Überleitung zu der Frage, die ich mir im Vorfeld notiert habe, wie kann ich mich denn gut informieren? Du hast vorhin schon mal gesagt, es wäre gut, wenn man sich schon vor der Geburt mit dem Thema Stillen auseinandersetzt, damit es einen dann nicht so überrollt, ne, damit man schon mal weiß, was auf einen zukommt und wie das abläuft. Was sind denn deiner Meinung nach gute Quellen, um zu neutralen Informationen zu kommen oder zu guten Informationen zu kommen? Weil ich kenne das so von mir, wenn man anfängt so Internetrecherche, ne, dann landet man ganz schnell in irgendwelchen Foren. So, die können ganz toll sein, die können aber auch irgendwie schnell ziemlich abdriften, egal in welche Richtung. Und dann sind da 20 Meinungen von 15 Menschen und es ist, irgendwann brummt einem so der Kopf, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll.
Ja, genau. Also Internet, gut und schön. Wenn ich dann anfange, im Internet zu stöbern, dann kann ich eben auch in ganz üble Gewässer geraten und kann eben auch so Beiträge finden, wo dann Dinge stehen über eine schreckliche Geburt, über den Horror beim Stillen und so weiter und so fort. Und das würde ich ausblenden. Das will ich nicht hören. Das will ich vorher nicht lesen. Ich will mich nicht verrückt machen. Auch da gilt, hör auf das Bauchgefühl. Wenn ich mir überlege, ich möchte gerne stillen, dann kaufe ich mir ein Buch oder dann gucke ich im Internet, aber nicht bei irgendwelchen Foren, sondern wirklich bei renommierten Hebammen oder bei erfahrenen Stillberaterinnen und gucke auf deren Seite, was die zu schreiben haben. Mhm. Und das muss aber auch, da würde ich jetzt auch nicht eine Vorgabe machen, guck da oder guck da, sondern da würde ich halt einfach individuell gucken, was passt zu mir. Wie stelle ich mir das vor? Und das gucke ich mir an.
Ja.
Und wirklich das Allerwichtigste ist, sich nicht verrückt machen zu lassen. Weil natürlich gibt es über jedes Thema, und das kennen wir aus allen möglichen Bereichen, gibt es Horrorgeschichten, dann gibt es ganz tolle Sachen. Dann stellt man sich das vor wie alles ist Sonnenschein und alles ist toll. Und dann ist es nachher nicht so. Und dann ist man so wahnsinnig enttäuscht, wenn man so hohe Erwartungen hat.
Ja.
Und ich glaube, da muss man so einen Zwischenweg finden. Das, was sich für einen selber gut anfühlt und das, was ich denke, was ich will, das kann ich auch letztendlich dann eben auch finden und mich daran auch bestärkt fühlen, dass es richtig ist. Und ganz klar, man kann natürlich auch andere Mütter fragen, die man vielleicht kennt oder die bei uns vielleicht hier auf der Insel schon Kinder haben. Das ist auch eigentlich immer ganz interessant. Die haben ja auch immer bestimmte Dinge, die sie schon erlebt haben.
Ja.
Und gerade wie es hier ist, ist ja immer sehr speziell auch, weil man hier ja auch nicht so viel externe Beratung sozusagen hat und mal eben irgendwo hingehen kann und mal ganz kurz hier zur Hebamme und mal eben da zur Hebamme. Das ist nicht so einfach hier. Und von daher muss man sich auch ein bisschen selber vielleicht da involvieren. Mhm. Und natürlich, ja, ich stehe auch für Fragen zur Verfügung, das ist ganz klar. Kann man auch probieren.
Ja. Ja, Hebamme ist ja auch immer noch ein guter Tipp. Oder wie gesagt, Freunde, Familie, das ist ja sehr individuell, ob man da Lust drauf hat, jetzt mit seiner eigenen Mutter, wenn sie denn zur Verfügung steht, über das Stillen zu reden, ob die sich überhaupt noch erinnert. Also ich habe auch bei mir tatsächlich gemerkt, so lange ist das jetzt ja noch gar nicht her, aber ich hatte tatsächlich auch, während ich so an diese Folge gedacht habe, ich glaube, wie war denn das nochmal bei dir? Verdammt, das geht auch schnell wieder weg, wenn man sich da nicht tagtäglich mit beschäftigt. So, ne? In dieser heißen Phase war das irgendwie das Thema, was den Tagesablauf bestimmt hat. Und jetzt, 4 Jahre später, habe ich tatsächlich Schwierigkeiten, mich an einige Sachen zu erinnern, wie das denn da nochmal war. So.
Ich glaube, das ist auch von der Natur ja so ein bisschen so angelegt, weil in den ersten 2 Jahren einfach so wahnsinnig viel passiert, dass man zum Beispiel, ich meine, wie schnell vergisst man die Strapazen der Geburt? Und das ist mit Absicht so.
Ja.
Ja, das ist, irgendjemand sagte mal, wenn man sich immer noch 1:1 an die Geburt nach einem halben Jahr erinnern würde, dann würde keine Frau jemals wieder schwanger werden. Und das ist von der Natur so angelegt, dass
man
Dinge schnell wieder vergisst. Und das Thema Stillen, was in der Stillzeit einfach, wie du schon sagst, das ultimative Thema ist und das, worum es sich komplett dreht, das gerät ganz schnell in Vergessenheit und das geht relativ schnell. Und das ist vielleicht auch gut für frisch stillende Eltern, die gerade so mitten da drin sind, sich ein bisschen weniger verrückt zu machen damit und ein bisschen weniger Druck zu machen, weil die Zeit wirklich schnell vorbeigeht.
Und es wird sich alles irgendwie entwickeln in die eine oder andere Richtung.
Das ist genau. So, ja.
Ja. Was ist denn für dich ein Tipp, den du Eltern gibst für den Start des Stillens? Worauf sollte man achten, wenn man jetzt, man hat entbunden, ist vielleicht noch im Krankenhaus oder wo auch immer und sagt, ja, ich will stillen. Was wäre gut, um so von Anfang an eine positive Situation hervorzurufen?
Also ich würde immer gucken, dass die Kinder wirklich regelmäßig angelegt werden, aber nicht für zu lange. Also wenn sie halt zu lange an der Brust saugen, dann kann es eben sein, dass die Brust auch wund wird. Und deswegen sollte man immer die zwar häufig anlegen, die Kinder aber eben nicht für zu lange Zeiten, weil dann wird es schnell schwierig.
Ja.
So. Und wenn ein Kind sowieso schon ganz doll in Rage ist und ganz doll Hunger hat und da noch nichts kommt, dann wird es schnell zum Frust. Und dann muss man halt so ein bisschen gucken, dass man das ein bisschen, also dass man eben die Kinder nicht bis dahin wach hält sozusagen, ne? Also aufhält und denen nichts gibt und dann plötzlich so, oh, jetzt ist es aber soweit. Und dass man eben versucht, auch zügig am Anfang die Kinder dann einfach anzulegen und vielleicht dann hat die Windel, dann ist die Windel eben voll. Die macht man dann in der Pause, in der Stillpause, ne? Dann lieber zügig ran und schon mal trinken lassen, auch wenn nur ein paar Tropfen kommen. Das reicht den Kindern in der Regel am Anfang. Die müssen noch nicht, wie gesagt, der Milcheinschuss, das ist von der Natur so angelegt. Der Milcheinschuss ist nicht sofort nach der Geburt. Da kommen Tropfen und das reicht auch normalerweise für die Kinder aus.
Weil am Anfang ja auch der Magen noch ganz, ganz klein ist, ne? Das ist, der wird ja dann tagtäglich irgendwie größer. Das erinnere ich so aus den Infos, die ich damals hatte. Ja. Dass der irgendwie am Anfang wirklich nur so fingernagelgroß oder Haselnusskern groß oder so.
Also man muss sich halt überlegen, dass am Anfang ja quasi nur Fruchtwasser durchgegangen ist. Also intrauterin, also im Bauch, ist da nur Fruchtwasser durchgegangen. Und das sind nicht die Unmengen. Mhm. Und das muss sich auch alles erstmal umstellen. Und dann muss eben auch erstmal das Fruchtwasser komplett aus Magen und Darm wieder raus. Und zwar nicht oben, sondern unten, wenn es geht. Ja. Und das sind alles Sachen, die müssen langsam in Gang kommen. Und durch das Saugen wird die Darmperistaltik, also die Bewegung des Magen-Darm-Trakts, quasi angeregt. Und dadurch kommt dann alles in Gang. Mhm. Und wenn oben nicht gesaugt wird, dann wird wahrscheinlich auch unten nichts rauskommen. Und dann hat man wieder ein anderes Problem. Und dann haben die Kinder auch keinen Hunger. Also das sind alles Kreisläufe und das gehört alles zusammen.
Ja, ja. Also häufig und kurz anlegen habe ich mitgenommen. Genau.
Häufig und kurz anlegen. Und halt ganz wichtig ist, dass man das Kind viel anguckt. Weil durch den Anblick des Kindes und auch das Angucken des Kindes, wenn das Kind die Mutter anguckt, werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, die quasi auch die Milchbildung provozieren, also in Gang setzen. Und das ist super, super wichtig, dass man das Kind sieht. Also wenn es zum Beispiel so ist, dass Kinder nach der Geburt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen noch auf die Kinderstation müssen oder noch ein bisschen überwacht werden müssen und die Mütter versuchen halt abzupumpen, dann sollten sie das möglichst auch am Bett der Kinder tun, wenn das irgend möglich ist. Okay. Oder sich ein Bild von dem Kind dazustellen, wenn sie zu Hause sind oder so. Weil quasi der Anblick des Kindes die Milchbildung unterstützt. Ja. Das ist ganz wichtig. Also das sind so Sachen, die einfach ganz wichtig sind, dass man das Kind fühlt, dass man das Kind sieht. Ja, da eigentlich quasi eine Bindung entsteht. Mhm.
Ich glaube, ich kenne deine Antwort schon, aber ich frage trotzdem, was hältst du von diesen Zeitangaben, die manchmal so kursieren, dass man sagt, alle 2 Stunden anlegen?
Ja, das kann wichtig sein für Kinder, die vielleicht noch so ein bisschen diese neugeborenen Gelbsucht haben. Mhm. Das ist manchmal so, dass die dadurch sehr, sehr müde werden. Und dann muss man die Kinder natürlich oder dann sollte man die Kinder natürlich auch wecken. Die genaue Zeitangaben finde ich relativ schwierig, weil ich finde immer, wenn ich jetzt ein Kind alle 2 Stunden wecke und es ist dann gerade vielleicht im Tiefschlaf, dann habe ich ein Kind, was permanent in seiner Tiefschlafphase geweckt wird. Und das finde ich persönlich relativ ungünstig. Das ist aber natürlich auch so, wenn ich jetzt merke, irgendwie nach 2 Stunden ist meine Brust schon so stark gefüllt, dass ich es eigentlich nicht mehr aushalten kann, dann würde ich auch das Kind natürlich wecken und anlegen. Mhm. Ne? Aber jetzt einfach aus dem Krankenhaus zu kommen und zu denken, ich muss das Kind alle 2 Stunden anlegen, das ist manchmal etwas kontraproduktiv, weil alle sich damit richtig stressen. Mhm. Also die Mama und das Kind. Und ich denke, Kinder brauchen auch Schlafphasen. Das ist natürlich sehr individuell, ne? Wie gesagt, bei einem Kind, was vielleicht noch ein bisschen klein ist, was nicht von selbst aufwacht oder was halt die neugeborenen Gelbsucht hat, da muss natürlich, ja, da muss ich was tun, ne? Und da muss ich das Kind auch unterstützen. Das wird nicht von selbst wach werden. Mhm. Aber ich finde, so richtige Zeitangaben finde ich schwierig. Da muss man schon individuell gucken.
Ja. So 2 Stunden, also dieses häufige Anliegen hast du ja auch gesagt, aber man muss sich keinen Wecker stellen und man sollte auch da wahrscheinlich so ein bisschen gucken, auf die Situation schauen und gucken, wann es jetzt passt. Und wenn es mal 1 Stunde dazwischen ist, dann ist es das. Und
genau,
wenn es 3 sind oder 4, dann ist es auch gut. Ne?
Richtig.
Je nachdem.
Ja.
Genau.
Ja.
Falls man übrigens hier im Hintergrund was hört, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört, dann ist es Jule, der Hund von Rena, die hier, ne, Jule war richtig,
Jule ist richtig,
genau, die hier im Hintergrund ein bisschen rumläuft. Vielleicht hört man es auf der Aufnahme auch gar nicht, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Was für Probleme können auftreten beim Stillen und was kann man tun? Also es gibt ja diverse Sachen, die irgendwie man vielleicht schon mal gehört hat oder die als Probleme auftreten. Was sind so die Sachen, die am häufigsten bei dir in den Beratungsgesprächen so als Probleme auftreten?
Ja, also ein Problem ist natürlich, dass die Kinder vielleicht nicht wach genug sind zum Trinken. Also dass sie einfach noch zu müde sind und noch nicht genug saugen. Das ist natürlich was, wo man eigentlich relativ schnell auch einsteigen kann, weil man kann sie richtig wach machen. Also man sollte kein halb schlafendes Kind an die Brust legen, sondern dann eben gucken, dann weckt man das Kind und wickelt es vielleicht vorher und dann legt man es dann an, lässt es kurz trinken und dann nochmal ein bisschen richtig gut bäuern lassen. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bei ganz vielen eigentlich so ein bisschen untergeht. Und da muss man sich vorstellen, dass das Kind vielleicht beim Trinken auch relativ große Mengen Luft schluckt. Und dann ist der Magen voll mit Luft. Mhm. Und wenn diese Luft nicht rauskommt, dann ist der Magen voll. Und dann hat das Kind auch keinen Hunger mehr, auch wenn das nur Luft ist. Aber da ist halt kein Platz mehr für viel Milch. Und deswegen sollte man wirklich darauf achten, dass die Kinder wirklich immer richtig gut bäuern. Es gibt verschiedene Techniken. Das ist natürlich jetzt irgendwie zu erklären relativ schwierig. Aber eine gute ist eigentlich, das Kind auf der Schulter so ein bisschen zu klopfen. Und dann werden die in der Regel auch wach davon.
Das ist auch so eine Haltung, die kennt man. Ne? Genau, so dieses typische Kind über die Schulter.
Ja. Und wenn man das noch, also manchmal schafft man das ja irgendwie nicht, weil die Kinder so ein bisschen hängen, dann kann man die auch vor sich halten und dann den Rücken so ein bisschen klopfen. Der zweite Punkt ist, dass die Kinder nicht richtig saugen, weil sie die Brustwarze nicht richtig zu packen kriegen. Mhm. Das kann immer mal sein, wenn die zum Beispiel den Mund anfangs nicht weit genug aufmachen. Mhm. Da kann man sie aber unterstützen. Da kann man das am Kinn so ein bisschen die Unterlippe nach unten ziehen. Und dann ist eben ganz wichtig, dass die Zunge unten ist und die Zunge nicht am Gaumen klebt.
Ah, ja.
Weil sobald die Zunge oben am Gaumen klebt, kann das Kind die Brustwarze nicht richtig in den Mund nehmen. Und dann saugen die Kinder zwar, aber kriegen eben nichts raus. Es ist nicht der richtige Sog. Es entsteht nicht der richtige Sog. Mhm. Die Zunge muss unten sein, das ist ganz wichtig. Und das sieht man eigentlich auch, wenn man den Mund aufmacht und das Kinn ein bisschen nach unten zieht, dann sieht man, dass die Zunge nach unten geht. Und wenn die Zunge unten ist, dann kriegen die eigentlich normalerweise auch die Brust gut zu packen. Und normalerweise heißt es immer, die komplette Mamille soll im Mund verschwinden. Mhm. Aber wir wissen alle, wir sind sehr individuell. Und jeder hat nicht eine gleich geformte Brust und nicht jedes Kind hat einen gleich geformten Mund. Insofern kann das auch mal anders aussehen. Mhm. Und dann gibt es noch einen kleinen Helfer und da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Viele schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, Stillhütchen, das ist ja furchtbar, das würde ich nie machen und das darf man nicht machen und die Kinder kriegen eine Saugverwirrung. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass auch ein Stillhütchen zum Teil ein super guter Helfer sein kann, um einfach die Zeit zu überbrücken, bis das Kind das richtig schafft. Und man kann auch ein Stillhütchen gut wieder abbauen. Also das ist nicht so, dass man, wenn man einmal damit anfängt, immer mit dem Stillhütchen stillen muss.
Vielleicht können wir das noch kurz erklären. Stillhütchen, ich kenne sie sehr gut, ich habe sie nämlich auch benutzt damals. Das sind so kleine, ja, sehen fast aus wie so Sauger von einem Schnuller, sind nur weicher, also fand ich deutlich weicher, deutlich anschmiegsamer. Und man stülpt die sich dann so über die Brustwarze, da sind vorne ein paar kleine Löcher drin. Die saugen sich dann auch so ein bisschen fest, so entsteht so ein Vakuum irgendwie.
Vakuum, genau.
Und dann ist es so ein bisschen so, als hätte das Kind ja wie so ein Adapter im Mund und trinkt halt dann daraus und hat halt die Brustwarze nur indirekt im Mund sozusagen.
Genau. Die Brustwarze.
Also die ist im Mund, aber die kommt, sie ist umhüllt von dieser.
Richtig,
von dieser
die zieht sich da auch schon oder die wird da mit reingesaugt, sodass es nur alles ein bisschen stabiler ist und nicht ganz so flexibel, wenn die Kinder das noch nicht selber schaffen.
Ja. Und ich fand das, es war ein bisschen fummelig am Anfang. Weil man dann noch was festhalten muss, nicht nur das Kind und die Brust, sondern auch noch dieses Stillhütchen und dann rutscht das nachher weg und wie auch immer. Aber was für mich in einer Phase, in der es nicht einfach war zum Stillen, irgendwie total beruhigend war, war zu sehen, dass hinterher in diesem Stillhütchen ganz viel Milch war. Also vorne an, da sammelte sich halt dann die Milch und das war was, was mich in der Situation beruhigt hat, weil ich nämlich so eine Sorge hatte und ich wusste, kriegt das Kind genug? Kommt da überhaupt genug raus? Und das war für mich tatsächlich was, das es mal sichtbar gemacht hat. So, das, und das alleine hat bei mir, glaube ich, so emotional schon ganz viel ausgelöst, weil ich dadurch ein bisschen beruhigter war und gesehen habe, es kommt was an, er kriegt Milch. So,
ne? Das ist halt immer die Schwierigkeit. Ne? Wir sind da, wir neigen dazu, Dinge überprüfen zu wollen und zu sehen, ob das beim Kind ankommt. Und dann gibt es halt diese sogenannte Stillprobe. Das heißt, du wiegst das Kind mit vollen Klamotten und allem, so wie du es stillst, vorher einmal. Also das kommt einmal auf die Waage. Mhm. Du notierst quasi das Gewicht und nachdem du gestillt hast, legst du das Kind wieder auf die Waage. Aber das kommt leider häufig nicht ganz so gut hin, wie man sich das vorstellt. Also selbst wenn man mit allen Klamotten und so weiter, dann ist da irgendwie, steht da nur ein Gramm oder so und dann bist du total verzweifelt. Also ich glaube, mit sowas macht man sich eigentlich mehr Druck. Ja. Wenn ein Kind nicht genug Nahrung bekommt, dann werden wir das merken, das Kind. Also jede Frau merkt, wenn das Kind nicht wirklich satt wird, weil das Kind dann sehr viel wach ist, sehr unruhig ist, wirklich auch weint. Die meisten Frauen kriegen das gut hin mit dem Stillen, wenn sie den Druck ein bisschen rauslassen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr gut. Weil dieses ist einfach schon zu sehen, da kommt was, ist ja schon sehr beruhigend. Und das kann man aber auch selber ein bisschen, man kann die Brust auch so ein bisschen ausstreichen, immer von oben nach unten. Und dann siehst du auch, da kommt was. Und dann siehst du eigentlich auch, wie viel da eigentlich kommt, wenn du das mal in so ein Taschentuch laufen lässt. Dann siehst du eigentlich, wie viel Flüssigkeit das eigentlich ist. Und das kannst du mal vergleichen mit dem Wasser, also mit Wasser, das du so in ein Taschentuch laufen lässt. Das ist schon ziemlich viel. Also es ist nicht nicht zu unterschätzen, wie viel Milch da rauskommt. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass das ja nicht nur Flüssigkeit ist, sondern das ist Fett und Moleküle und so weiter. Also da ist ja ganz viel drin, was das Kind dann sättigt letztendlich.
Ja, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Was tun bei wunden Brustwarzen? Ist ja wahrscheinlich auch sehr, sehr weit verbreitet.
Das ist, genau, das kommt auch natürlich immer mal vor. Wir haben die Punkte ja auch noch nicht alle durch. Wunde Brustwarzen sind natürlich ein Punkt. Das ist halt genau das, was wir vorhin gesagt haben. Zwar immer mal wieder anlegen, aber nie länger als eine halbe Stunde trinken lassen an einer Seite. Eine halbe Stunde ist schon richtig lang. Also die Kinder sollen nicht schnullern. Die Kinder sollen wirklich trinken. Und das ist der Trick dabei, oder um mal zu gucken, ob sie wirklich noch trinken, ist, die Brust ein bisschen zurückzuziehen oder den Mundwinkel des Kindes ein bisschen zurückzuziehen. Wenn da Sog drauf ist, dann trinken sie noch. Wenn sie nur schnullern, dann ploppt gleich die Brust raus. Dann ist es nur noch schnullern. Und das macht die Brust wund. Das ist nicht gut. Also es soll wirklich Sog drauf sein. Solange Sog drauf ist, würde ich das Kind trinken lassen. Wenn der Sog nachlässt, dann Pause. Einmal richtig schön bäuern lassen, vielleicht ein bisschen gucken, sucht das Kind noch oder ist es eigentlich satt. Wichtig ist immer, beide Seiten anzulegen. Also nicht nur, weil die eine Seite besser läuft, immer die eine Seite zu nehmen. Und möglichst auch im Wechsel, dass man beide Seiten gleich entlastet. Sowohl, dass die Milch raus ist, als auch, dass quasi ja eben nicht eine Seite mehr belastet ist durch Saugen. So, das ist ganz wichtig. Dann, was man zusätzlich noch tun kann, ist Teeumschläge machen mit schwarzem Tee. Also man kocht einfach einen schwarzen Teebeutel auf, lässt den schön lange ziehen, legt das auf die Brustwarze, lässt es so für 10 Minuten oder so drauf, so lange, wie man es eben, wie es angenehm ist. Und dann spült man das natürlich ab, bevor man das Kind wieder stillt. Der schwarze Tee gerbt die Haut und macht sie widerstandsfähiger und verschließt halt auch quasi so kleine Entzündungsrisse.
Ist auch so ein bisschen antiseptisch.
Genau,
irgendwie. Ja.
Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und dann gibt's auch diese Heilwolle. Da muss ich sagen, da haben die Frauen unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Einige finden das ganz toll, die schwören da drauf. Und andere sagen, Gott, das kann ich nicht aushalten, es kratzt. Das muss man auch selber wissen, wie sich's für einen selber gut anfühlt.
Ja.
Also das sind so Punkte, die eigentlich immer richtig gut helfen. Einige machen das auch super gerne mit Honig. Finde ich auch gut, sollte man natürlich aber auch vorher abwaschen, also wenn es richtig entzündet ist, ne? Weil Honig, guter Honig wirkt auch entzündungshemmend und antiseptisch eben auch. Aber auch da, das muss man selber wissen, ob man das möchte. Also da werden einige sagen, um Gottes Willen, was redet sie da? Und einige werden sagen, ja, genau, habe ich auch schon gemacht, ist total cool. So, also ich finde, das sind auch super individuelle Sachen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was sich für dich richtig anfühlt, das kannst du machen.
Ja.
Und dann gibt's auch bestimmte Salben, die man auftragen kann. Das muss auch jeder selber wissen. Da, es gibt bestimmt richtig gute. Und da weiß ich jetzt aber, ich lege mir auch ferne irgendwie zu sagen, nimm das oder nimm das. da muss eben jeder selber wissen, was er selber gerne auch mag. Das ist wie bei einer Handcreme. Ich kann auch nicht, ich kann 10 Handcremes hinstellen und jede Frau wird sich eine andere nehmen.
Wahrscheinlich. Oder hinterher auf eine andere schwören. Ne?
Genau.
Und man bekommt da, das ist ja vielleicht auch noch für Frauen, die zuhören oder Eltern, die zuhören und die noch keine Eltern sind, man kriegt auch ganz viel Pröbchen. Ja. Irgendwie von, ich weiß, ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen, alle haben das immer gesagt und ich dachte so, wer soll mir denn Pröbchen geben, aber irgendwie kommt dieses Zeug zu einem, ob man will oder nicht und man hat hinterher eine ganze Reihe von Sachen, die man halt einfach auch mal ausprobieren kann, oder halt einfach mal verschiedene Sachen dann in der Drogerie, gibt's auch meistens in kleinen Packungen irgendwie, ja, ich glaube auch, das stimmt, dass da gibt es, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr individuell.
Ja,
so, aber zum Beispiel Sache Honig zum Beispiel hatte ich nie gehört. Also das finde ich schon auch spannend. Man muss halt einfach mal drüber reden, ne? Weil dann können sich so Sachen halt auch weiter verbreiten und man erfährt vielleicht auch noch was Neues.
Also bei den Cremes ist so ein ganz kleiner, so ein Wehmutstropfen für mich dabei, weil der Punkt da ist, dass Cremes eigentlich die Haut weich machen und die Brustwarze darf eigentlich nicht jetzt aufgeweicht werden, wo noch andauernd gestillt wird, weil dann ja quasi das sich immer schneller entzünden kann und das eigentlich die Wundheilung nicht gerade beschleunigt. So, deswegen ist dieses Gerben mit schwarzem Tee eigentlich ein bisschen bessere Weg.
Mhm.
Weil wenn ich die Haut jetzt auch noch aufweiche und lege das Kind wieder an und es trinkt und es ist alles weich und dann ist es, also das ist grundsätzlich für die Wundheilung ganz toll bei Wunden, aber die Brust soll nicht, also die Brustwarze soll nicht weich werden. Das ist kontraproduktiv fürs Trinken.
Ja, okay, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also vielleicht nicht proaktiv cremen, sondern eher dann akut, oh, hier tut es gerade weh, nach dem Stillen zur Beruhigung cremig, aber ich habe jetzt nicht irgendwie da den ganzen Tag Zentimeter dick irgendwas drauf, jetzt mal übertrieben gesagt.
So. Also noch ein Allheilmittel, und da schwören ja auch viele Frauen und viele Hebammen drauf, ist Muttermilch, erstaunlicherweise. Das heißt, wenn ich schön noch ein bisschen Muttermilch an der Brust lasse, dann heilt das eigentlich auch von selbst.
Ja, super.
Ja.
Was fällt dir noch ein?
Es gibt noch, ja genau, ich habe noch einen Punkt.
Mhm.
Und das ist natürlich, das holt, glaube ich, jede Frau irgendwann mal ein, ist der Milchstau.
Ja.
Das ist natürlich schmerzhaft, unangenehm und kann dich auch richtig fertig machen. Also das kann natürlich sein, dass man dazu auch noch hohes Fieber entwickelt. Und es kann natürlich sein, dass man wirklich Verhärtungen in der Brust hat. Das passiert immer mal und das ist auch nicht schlimm. Na, das ist so, dass eben viele Kinder so immer in einer bestimmten Lage trinken und dann quasi immer den gleichen Quadranten leer trinken und die anderen Bereiche nicht so gut leer gemacht werden. Und dann entstehen so kleine Fettklumpen, die quasi diese kleinen Milchkanäle verstopfen.
Mhm.
Und um diese kleinen Fettklümpchen wieder rauszubekommen, muss man das Kind anlegen und zwar andersrum. Also man soll immer da, wo die Verhärtung ist, die Nase des Kindes hinlegen, weil da der Sog dann am stärksten ist. Das heißt, ich muss das Kind auch vielleicht einfach mal ganz flexibel Freestyle nach unten, nach oben, einmal umdrehen mit dem Stillkissen.
Bisschen Touren.
Genau, damit es auch wirklich an die Stellen kommt, wo die Verhärtung ist. Das ist wichtig. Auch wenn die Brust entzündet ist, sollen die Kinder trinken. Und trotzdem soll man schön die Brust immer mal ausstreichen zwischendurch. Also das kann man mit warmem Wasser unter der Dusche machen und dann halt quasi immer von oben, also vom Körper weg zur Brustwarze, halt ausstreichen mit beiden Händen, oben und unten, sodass man das Ganze so ein bisschen in Gang bringt. Ja, und auch da ist halt das Anlegen das Wichtigste. Also wenn man länger als 6 Stunden wartet zum Beispiel, dann kann sowas immer mal passieren. Das geht aber natürlich eigentlich dann auch relativ zügig wieder weg.
Also viele von diesen Milchstaus oder Entzündungen können sich von selber lösen.
Die meisten lösen sich eigentlich von selbst.
Was sind so Warnsignale? Wann sollte man irgendwie jemanden zum Rat holen, Hebamme, Arzt?
Naja, also richtig hohes Fieber und wirklich auch schon so, dass man wirklich auch gar nicht mehr aufstehen mag und richtig schlapp und fertig ist und dass man eben merkt, dass das Kind auch da gar nicht mehr richtig trinkt und so. Das sind natürlich schon so Punkte, wo man wirklich schon was tun muss, ne?
Ja.
da sollte man schon jemanden zu Rate ziehen. Und wenn man unsicher ist, natürlich auch lieber früher als später. Aber so ein Milchstau, wie gesagt, das passiert immer mal, ne, das ist ja immer Angebot und Nachfrage. Und mal angenommen, das Kind hat jetzt alle 3 Stunden getrunken und schläft jetzt plötzlich 5 Stunden. Mhm. Dann kann es eben schon sein, dass es mal fest, dass die Brust mal fest und hart wird. Das kennt jede Frau. Ist nicht angenehm, aber geht wieder weg, sobald man das Kind anlegt. Und dann muss man aber auch zusehen, dass das Kind eben nicht nur nuckelt, sondern halt wirklich trinkt. Mhm. Das ist das wieder, was man überprüfen kann, wenn man den Mundwinkel wegzieht, wenn man die Brustwarze ein bisschen wegzieht. Das soll immer auf Sog sein. Wenn das dann rausploppt, auch da, dann trinkt das Kind nicht richtig. Und dann abbrechen, dann lieber nochmal neu, dann nochmal anders hinlegen, das Kind nochmal richtig wach machen. Das sind so die kleinen Helfer. Also nur zum Schnullern an die Brust ist eigentlich immer sehr kontraproduktiv, weil die, die Milch wird dann gebildet, obwohl das Kind eigentlich gar nicht trinkt und die Milch geht nicht raus, sondern bleibt drin, das ist halt kontraproduktiv.
Ja,
ne? Weil
es
das
wird nicht abgerufen.
Es wird nicht abgerufen. Ne? Das ist so, als wenn ich Ware bestelle und bestelle und bestelle, aber ich hole sie nie ab.
Ja.
Und dann sammelt sich das und dann ist es,
irgendwann ist voll.
Ist voll und dann geht nichts mehr. So.
Also ganz wichtig, glaube ich, auch hier ein bisschen beobachten, nicht verrückt machen lassen. Und klar, wir wollen niemanden davon abhalten, zum Arzt zu gehen, wenn es schlimm
auf
wird.
Keinen Fall,
so,
auf
ne?
gar keinen
Aber
Fall.
Weil man ist ja auch schnell in so einer Panikspirale. Ne? Dann denkt man, oh Gott, was passiert jetzt hier? Dann verkrampft man sich, dann klappt das nicht mehr so richtig, dann macht man sich Sorgen und dann wird es irgendwie, ja.
Ja, also wirklich das, was du sagst, ne? Verkrampfen, Stress, wenig Schlaf, so eine permanente Unruhe ist einfach Gift fürs Stillen. Und das ist, manchmal reicht es einfach, ich habe das auch schon gehabt, dass ich zu einer Frau gekommen bin und die war einfach nur durch den Wind und gestresst und ich habe einfach nur gesagt, du schaffst das. Die hat mir eine Woche danach erst wieder geschrieben und hat gesagt, es läuft alles super. Es reichte mir, dass du gesagt hast, du schaffst das.
Hervorragend.
Fertig. Und es war wirklich, das Kind hat super getrunken. Sie hat das prima gemacht. Das war alles klasse. Sie hat sich nur selber so viel Druck und so viel Stress gemacht, dass sie einfach dachte, sie schafft es nicht.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ihr jemand gesagt hat, du schaffst das, das ist alles in Ordnung, da lief es im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Du schaffst das als Ende, als positiven Abschluss von dieser Folge. Wir sind nämlich auch schon ganz schön lang dabei. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen kleinen Rundumschlag zum Thema Stillen jetzt hier mitgeben. Und wir würden uns beide total freuen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu diesem Podcast, wenn ihr konkrete Nachfragen habt zum Thema Stillen, auf die wir vielleicht nochmal genauer eingehen sollen. Oder wenn ihr sagt, Mensch, das und das Thema wäre unbedingt wichtig für eine Folge, dann schreibt uns gerne. Die ganzen Daten, wie ihr das tun könnt und wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich auch.
Vielen Dank, Rena.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.